Loni Bauer ist Make-up-Artist und ohne zu großes Name-Dropping zu betreiben, hat sie wirklich die Größen der Mode- und Lifestyle-Film- und Fernsehbranche auf ihrem Stuhl sitzen gehabt. Ich wollte aber nicht nur wissen, wen sie so aufhübschen durfte und Tipps abholen, von denen auch übermüdete Mamis profitieren können, sondern vor allem auch, wie man ihre Arbeitseinsätze und Zeiten mit dem Familienleben rund um zwei Kinder realisiert. Und natürlich auch, wie ihr Kopf mit Freiberuflichkeit umgeht und ob man sich nach mehr Sicherheit sehnt, wenn Kinder ins Leben kommen. Außerdem ist Loni seit einiger Zeit on top Gründerin mit ihren eigenen Loni Bauer Produkten rund um Make-up. Diese Gründung zieht sie mit Nike Lohmann durch und teilt in unserem Gespräch ihre Erfahrung darüber, mit einer Freundin zu gründen, die ebenfalls Mutter ist. Viel Spaß also mit dieser bunten Palette bei The Mumpany mit Loni Bauer. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Loni, ich war gerade vor kurzem in deiner Heimat. Ich war in Essen, Düsseldorf und Köln und habe dann an dich gedacht, weil ich schon zu dem Zeitpunkt wusste, dass du da ja entsprungen bist. Und habe mich so gefragt, gab es so einen Traumberuf, den du hattest als kleines Kind?
Also als ich in Essen gelebt habe, da war das noch ganz weit weg, die ganze Berufswelt von mir. Bin ich zur Schule gegangen und auch bis zum Abi wusste ich eigentlich noch nicht genau, wohin es mich mal beruflich bringen würde, treiben würde. Ich hatte immer ein großes künstlerisches Talent, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe immer gerne gemalt und gebastelt und bin ein sehr kreativer Mensch. Und ich war immer gut mit allem, was so schauspielerisch, in die schauspielerische Richtung ging. Und ich dachte eigentlich, dass es mich vielleicht dahin treiben würde. Und dann habe ich aber eine Aufnahmeprüfung gemacht bei einer Maskenbildnerschule in Köln und hatte da von sehr, sehr, sehr vielen Bewerbern das beste Ergebnis. Ja. Und da war das für mich ein Zeichen, dem mal nachzugehen. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, das habe ich meiner Mutter zu verdanken. Zu dem Zeitpunkt, auch nach dem Abi, war ich eigentlich noch ziemlich orientierungslos und wusste eigentlich gar nicht so richtig, was ich machen wollte. Ich habe mal ein Praktikum gemacht bei einem Theater im Essen, beim Grillo-Theater in der Requisite. Fand das aber irgendwie auch nach 2 Wochen ziemlich langweilig und es war einfach nur viel Geschleppe. Also da fehlte mir irgendwie so dieses handwerkliche, kreative. Und in der Maskenbildnerschule in Köln habe ich mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Und ja, jetzt ist es irgendwie schon viele Jahre her, aber ich bin immer noch dankbar, dass meine Mutter mir da den richtigen Schub gegeben hat.
Ah, okay. Die Mama hat den Antrieb gegeben.
Ja.
Und als du die Ausbildung begonnen hast, hattest du da schon, also hat es sich da schon gezeichnet, was du machen möchtest? Also Maskenbildnerin zu lernen, ist für mich also als Laie würde ich denken, das kann immer noch in ganz viele Richtungen gehen.
Ganz viele Richtungen. Und ich würde auch sagen, dass das feine Schminken, so wie ich das heute mache, gar nicht so meine absolute Kernkompetenz war. Damals war ich gut mit allem, was ein bisschen handwerklicher war. Also ich konnte gut pantomimische Masken basteln und habe die dann selbst zum Leben erweckt zum Beispiel.
Ach, was.
Oder ich war gut darin, Formen zu bauen und die auszugießen. Dieses feine Schminken, so wie ich das heute mache, das war damals noch gar nicht so in meinem Center of Attention. Ja. Das kam dann sehr viele Jahre später. Ich habe dann natürlich am Anfang in Köln mein erstes Geld verdient bei Soap Operas, die da gedreht wurden. Ja. Hatte da Außendrehs, habe dadurch bei Gleichaltrigen die Make-ups gemacht, dadurch so ein bisschen Routine gekriegt. Und dann ging das so langsam los, dass ich gemerkt habe, ja, Theater ist nice to have, aber da ist die Ausbildung sehr viel länger, weil man halt einen ganz, ganz großen Fokus auch auf Haaren hat. Und Haare war für mich nie so wirklich super wichtig. Also da habe ich das einfach nicht dieselbe Leidenschaft gespürt, wie auch bei Make-up. Ja, und deshalb war diese Fernsehausrichtung für mich auf jeden Fall am Anfang genau das Richtige, um so ein bisschen in die Materie einzutauchen.
Von welchem Alter sprechen wir da? Bist du da Anfang 20?
Da war ich 22, 23, so auch noch blutjung.
Ja, und wie läuft so ein Tagesablauf ab? Ist man da tatsächlich morgens früh auf den Beinen oder ist das noch relativ geregelt bei so einer Soap?
Es ist ja wirklich schon lange her, aber wir hatten unsere Calltimes von 6.45 Uhr. Ne? Ich hatte immer die Außendrehs in so einem Make-up-Bus. Dadurch habe ich dann die Stadt Köln ein bisschen besser kennengelernt. Ja. Das war auch nur 2-mal in der Woche. Mein festes Einkommen war geregelt und ich habe aber auch da schon gemerkt, dass es für mich irgendwie schwierig war, weil man mich immer so als Maske gerufen hat und nicht mit wirklichem Namen. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich in deiner beruflichen Positionierung noch gar nicht so richtig eine Bedeutung.
Ja,
du bist eher so derjenige, der, ja, mach mal fertig, guck, dass die nicht glänzen. Und mir war das aber echt von Anfang an auch schon zu wenig, weil ich wollte eben dieses Kreative. Ich wollte auch mit meinen Make-ups was von mir selbst zum Ausdruck bringen und Dementsprechend war ich dankbar, dass ich zeitgleich immer an meinem Fotobuch gearbeitet habe, habe mir dann junge Fotografen geschnappt, ganz viele Tests gemacht, habe Dinge ausprobiert, zum Teil auch total obskure Ideen, ja, einfach ja. was einem im Kopf rumschwirrte, ja. hat man dann ins Gesicht gemalt und das fotografieren lassen. Ich habe damals sehr viel Zeit und Kosten aufgebracht, um dann Fotobücher zu realisieren, ne, Ideen umzusetzen. Und dann erst Jahre später hatte ich da meine erste Agentur in Düsseldorf und all diese Arbeiten habe ich auch noch und ich ja. gucke da gerne wieder rein, weil ich so denke, so mein Gott, ja. ne, wie süß, naiv und trotzdem total zielstrebig und egal auf welchem Level, man dachte immer, was man macht, ist super cool und total toll. Ja. Und jetzt denke ich das auch wieder, weil es halt sowas total Intuitives hat. Mhm. Es ist nicht beeinflusst von Instagram, weil es gab es damals noch nicht, oder Social Media. Ich hatte keine Idole, was Make-up-Artistry betrifft. Es kam einfach nur aus einem selbst heraus. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Bild, wo so ein Mädchen grünen Lidschatten hat und sie trinkt aus einem Glas. Ja. Und dann habe ich da so grünes Pril reingeschüttelt und unter ihren Achseln wuchs Petersilie. Ja? ja. Und das fand ich irgendwie cool. Ja. Ne? Und das sind so Bilder, die, das, ja, natürlich ist das total crazy, aber es kam halt ganz intuitiv ja, aus einem schön. Selbst heraus. Ja, und irgendwann wurden natürlich die Make-up-Looks erwachsener, die Fotografen wurden besser, dann ging das los mit Fotojobs und so hat sich das dann wirklich Stück für Stück entwickelt.
Das finde ich super spannend, dass du gerade gesagt hast, du hattest keine Idole in dem Sinn. Das war natürlich auch ohne Social Media eine ganz andere Welt. Ne? Also man ging ja nicht mal eben online und guckte sich was an oder suchte was per Hashtag.
Genau.
Aber dennoch musst du, also gab es jemanden in deinem Umfeld, der schon an einem Punkt war, wo du auch vielleicht hin wolltest? Dass du gesagt hast, okay, stimmt, diese Shootings mit einem Fotografen, von dem ja auch ein upcoming Fotograf auch von profitiert, diese auf eigene Kosten so ein Shooting zu machen. Davon haben wir alle was und das sammle ich mal an wie so ein Portfolio oder war das so komplett aus euch herausgeboren?
Nee, es war schon so, dass du dir natürlich Fotografen suchst, die auch auf deinem Level sind, die auch Berufsanfänger sind und dann bildet man ein Team, genauso wie das heute auch noch ist. Es ist ja immer noch so, immer die Magie der Netzwerke, dass ich auch meinen Assistenten immer predige und auch damals in den ersten Fotoshootings war es so, du suchst dir halt junge Fotografen, entwickelst mit denen Ideen, dann gehst du zu einer Modelagentur, stellst eine Idee vor, dann kriegst du halt ein New Face. Es ist halt alles noch total raw und dann guckst du, was draus entsteht. Ja? Und da so dran zu bleiben, es hat auch früher alles viel länger gedauert. Oder jeder Print kostete mich damals, es hört sich an, als wäre ich steinalt, aber jeder Print kostete mich damals irgendwie 50 Euro. Ja. Dann hattest du 4 tolle Seiten pro Fotostrecke für deine Fotomappe. Ja. Das heißt, es war halt auch ein Rieseninvest für so einen Berufsanfänger wie mich. Ne? Ich habe auch lange nebenher gekellnert und so. Heute, glaube ich, kann man eine Karriere sehr viel schneller aufbauen, wenn man die richtigen Leute kennt, weil man natürlich dieses unglaublich kostbare Tool von Social Media ganz anders für sich nutzen kann. Ne?
Ja.
Aber dadurch hat natürlich auch dieses Self-Marketing heute eine ganz andere Bedeutung.
Ja, das stimmt.
Also damals, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich kannte auch keine großen Make-up-Artists, hat mich auch nicht dafür interessiert. Ich habe Fotomagazine geguckt, ganz viele Magazine geguckt. The Face war damals halt so mein absolutes Mega-Lieblingsblatt. Und das war die Inspiration, ne?
Ach, cool.
Und dann hat man halt sich tagelang in irgendwelchen Magazinläden eingesperrt und Kaffee getrunken und Magazine geblättert und daraus ist dann was Neues entstanden.
Du hast vorhin gesagt, dass dein Einkommen gesichert war über die Anstellung bei der Soba. Das war ja eine Festanstellung, ne?
Nee, das war so Teilzeitfest. Also 2 Tage in der Woche hatte ich halt da fest. Und wann, unter uns.
Ja, genau, ich habe es mir schon gedacht. Und wann hat sich das so gewandelt, zu sagen, okay, ich gehe mehr in diesen artifiziellen Bereich, wo ich mich auch ausleben kann, wo ich kreativ was machen kann, gehe aber wahrscheinlich ja dann das Risiko schon ein, freiberuflich zu sein, oder?
Ja, genau, es war sehr früh, dass ich dann durch die Agentur, damals war es die Laura Breuer in Düsseldorf, eine Haare-Make-up-Agentur, wo ich dann so das Baby war.
Ja.
Ich war aber auch immer schon irgendwie besonders, glaube ich, und talentiert. Das kann man jetzt, hört sich jetzt blöd an, aber ich hatte halt immer gute Ideen.
Ja.
Und das war einfach auch so mein USP, sag ich mal, ja. Und war halt auch noch nicht so commercialized. Das heißt, bei mir in der Fotomappe fand man halt auch immer irgendwie ein bisschen was Besonderes. Und das war zu der Zeit schon auffallend. Ja, und dann kriegst du so deine ersten Jobs für Karstadt Sporthaus oder Nivea oder was, ne? Und da sind natürlich die Honorare ganz anders und irgendwann kommst du in die Zwickmühle und musst dann immer mehr beim Fernsehen absagen. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, gut, jetzt mache ich halt nur noch Freelancer, aber mein Gott, da war ich alleine und Single in einer kleinen Wohnung, du brauchst ja auch eigentlich nichts, ne? Und von daher ist mir das auch nie so, habe ich das nie als Risiko empfunden. Es war für mich ein ganz normaler Verlauf, eine ganz natürliche Entwicklung, dann einfach zu sagen, Fernsehen interessiert mich jetzt nicht mehr, ich möchte irgendwo hinkommen, wo die Leute meinen Namen wissen, wo meine Arbeit gewertschätzt wird und wo ich auf ein Bild gucke und ich denke, ja, wie schön, was wir da kreiert haben, was da entstanden ist.
Ne? Ja.
So, und bei Unter uns, ich will das jetzt gar nicht madig machen, das war ein super Start und ich habe jetzt auch gerade vor gar nicht langer Zeit ein Masterclass gegeben für die Make-up-Artists bei Unter uns und das war natürlich auch so ein bisschen irgendwie so ein Coming-Home-Feeling.
Ja, glaube ich.
Und ich konnte halt ganz authentisch auch sagen, hey, hier habe ich auch mal gestanden, ich weiß, was ihr hier gerade erlebt. Man muss halt aufpassen, dass man nicht in so ein Schema F fällt.
Ja.
Und die meisten Make-up-Artists auch in Festanstellungen, die träumen ja auch davon, ein bisschen mehr gesehen zu werden. Und ich glaube schon, dass ich denen das ein Stück weit geben konnte.
Ja,
ne?
Richtig gut.
Mhm, hat Spaß gemacht.
Aber das Ganze ist ja nicht so NRW-lastig geblieben, sondern richtig international geworden. Ne? Wie kam es denn dazu?
Ja, also nach Düsseldorf, dann wusste ich auch, okay, es muss jetzt hier irgendwie weitergehen, weil der Düsseldorfer Markt war damals schon sehr katalogisch. Und auch da ist die Kreativität ja sehr eingeschränkt. Dann hat man so mal die ersten Fühler ausgestreckt nach Hamburg. Dann habe ich hier eine Agentur gefunden. Dann hängst du aber natürlich noch sehr in deinen Safety-Commercial-Katalog-Jobs in Düsseldorf. Und auch da war es wieder diese Entwicklung. Okay, dann hatte ich hier schon ein WG-Zimmer in Hamburg, war aber immer noch viel in Köln und Düsseldorf, weil ich da halt meine festen Kunden hatte. Und dann hat meine damalige Agentin aus Hamburg mich angerufen und gesagt, Loni, was willst du jetzt hier eigentlich? Willst du jetzt weiterkommen oder willst du irgendwie Sicherheit? Und das war für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis, dass ich gemerkt habe, okay, entweder ich will mich jetzt entwickeln, dann muss ich halt auch ein Stück weit bereit sein, ein kleines Risiko auf mich zu nehmen.
Ja.
Was dann letztendlich auch gar keins war, weil die hat dann auch dafür gesorgt, dass ich hier auch relativ schnell ins Arbeiten kam.
Ja.
Und zeitgleich habe ich dann auch immer wieder Fototests gemacht in Paris, habe mir auch da Fotografen gesucht, bin dann mit dem Nachtzug von Hamburg nach Paris gefahren, kam da total übernächtigt an, habe in irgendwelchen total kleinen, verranzten Fotostudios dann die ersten freien Arbeiten gemacht. Und dann kamst du schon wieder mit was ganz Besonderem nach Hamburg zurück. Und dann ein ganz einschneidendes Erlebnis für mich war, dass ich dann das erste Mal ich 3 Monate in New York war. Und da kam ich dann wirklich mit einem komplett anderen Portfolio wieder nach Hamburg, was dann in Hamburg halt sehr neu war und sehr viel Aufmerksamkeit auf mich gebracht hat. Das heißt, irgendwie habe ich immer so diesen Step ahead gesucht, ohne mir über Risiken Gedanken zu machen.
Ne? Ja. Und wenn du dann an Jobs kamst in New York, gab es da auch sowas wie Aufregung deinerseits? Also ich stelle mir mal vor, man weiß ja ungefähr, was Briefing oder worum es geht, was man machen soll, aber am Ende des Tages weiß man ja auch gar nicht, mit was für Material man arbeitet. Also wie ist der Mensch tatsächlich auch selber, ist der ausgeschlafen, der mir da gegenüber sitzt? Muss ich besonders viel leisten, um das Ergebnis zu erzielen oder nicht? Versteht man sich überhaupt? All diese Faktoren, die man nicht vorher final weiß, gibt es da Aufregung vorher?
Ja, also ich glaube schon in New York gerade dann auch wirklich Shootings, wo ich dachte, so kneif mich mal jemand, was ist denn das jetzt? Ne? Zum Beispiel meine erste Buchung für die Numero. Das waren halt sonst so die Magazine, die ich mir angeguckt habe, um eben meine Inspiration zu holen. Und plötzlich war ich selbst dafür gebucht oder für die italienische Vogue.
Wow,
da war es mal natürlich super aufgeregt. Aber Nora, das habe ich bis heute. Es gibt immer noch Shootings oder Menschen, wo ich aufgeregt bin. Situationen, in denen ich mich noch nicht ganz komfortabel fühle, weil sie einfach neu sind.
Ja.
Und ich finde aber auch so ein bisschen Aufregung total schön. Und man merkt, dass man lebt. Und das soll auch nicht aufhören, weil dann ist das für mich eigentlich eher ein Zeichen, dass man so ein bisschen träge wird. Ich finde, eine Aufregung hat ja auch was mit dem Nervenkitzel zu tun. Nur ist die Aufregung heute nicht mehr die Ursache, dass ich vielleicht unsicher bin in meinem Handwerk.
Mhm.
Weil da habe ich wirklich schon alles, glaube ich, erlebt, sehr viel erlebt. Es sind vielleicht die Aufregung der Konstellation der Menschen oder es ist eine besondere Show, wenn ich die Fashion Week mache mit Leuten, vor denen ich sehr viel Respekt habe. Wenn Karl Templer plötzlich vor mir steht oder ein Guido, der die Haare macht und du bist in einem Pool von Menschen, wo du denkst so, wow, echt, ihr regiert hier die Fashionbranche und ich bin mittendrin. So, klar bin ich da aufgeregt, ja, aber es ist ja auch wunderschön.
Ja, Wahnsinn.
Und alles, was mit dem Unternehmertum zusammenhängt jetzt, es gibt ganz viele Calls, vor denen ich noch Lampenfieber habe, weil einfach was davon abhängt, ne? So ein paar Pitches, die wir gemacht haben, wo ich mich vorher erstmal glatt auf den Boden legen muss im Office, damit ich irgendwie klarkomme. Ne? Das ist doch schön irgendwie.
Ja, stimmt. Ich glaube, dass man das, wenn man genau in seiner Professur gut ist, dass man das dann auch ein bisschen lockerer nehmen kann. Ne? Wenn man eigentlich weiß, ich kann auf mich vertrauen. Ich bin zwar aufgeregt um die Umstände, aber nicht um das, was ich selber kann. Ich muss jetzt nicht hier blenden oder so.
Ja, genau. Bluffen. Ja. Manchmal gibt es halt so Menschen, die einem so ein bisschen die Energie verseuchen, hört sich jetzt blöd an, aber es gibt halt so ganz competitive Make-up-Artists oder wenn du merkst, dass der Vibe einfach irgendwie komisch ist, ne? Und da bin ich sehr anfällig für. Ich brauche mal ganz viel Harmonie und Liebe um mich rum, um wirklich so mein volles USP auszubreiten, ne? So, und wenn ich merke, da sind irgendwie Leute, die nicht gönnerhaft sind oder die auch vielleicht ein bisschen gerissen sind, da bin ich ein bisschen anfällig. So. Aber auch da weiß ich mittlerweile, wie ich mich davor schütze, wie ich ein bisschen abblocke. Dann spiele ich mein Spielchen und kann das auch bedienen, mein Gott.
Genauso stelle ich mir als Laie auch so ein bisschen die Welt vor. Also gerade wenn ich jetzt mit dir spreche und das Ganze auch international ist und nicht nur auf der eigenen Stadt basiert, dass es so ein bisschen glamorous ist, dass es aufregend ist, dass es auch nach großen Jobs eine Mega-Party gibt und so weiter und so fort. Aber ich stelle es mir auch anstrengend vor im Sinne von manchmal sehr, sehr frühe Call-Times sofort funktionieren müssen. Manchmal ist ja auch das Timing sehr, sehr eng. Das heißt, man hat nicht noch 1, 2, 3 Versuche, sondern es muss halt sitzen. Das würde ich mir jetzt erstmal nicht so familienfreundlich vorstellen.
Ja, also ich finde es das ist genau richtig, was du sagst. Für mich die größte Herausforderung in meinem Beruf ist eigentlich dieses sich immer wieder neu einstellen auf die Menschen, die bei dir auf dem Stuhl sitzen. Jeder kommt mit seinen Befindlichkeiten, jeder hat vielleicht einen unterschiedlichen Tag, der eine hat schlecht geschlafen, der andere hatte gestern Ehestreit, der nächste ist aufgeregt vor dem roten Teppich, jemand hat eine Essstörung. Es gibt ganz viele verschiedene Geschichten von wundervollen Persönlichkeiten, ja, und jeder bringt seine mit. Und als Make-up-Artist bist du so nah dran, du bist sogar körperlich mit dem Gegenüber verbunden. Das heißt, du musst dich ganz schnell darauf einstellen, wer sitzt da gegenüber und wie gehst du selber damit um. Und da bin ich jetzt heute wirklich so dankbar, dass ich so viel Erfahrung habe, dass ich so viel Muße habe und irgendwie auch so eine Grundliebe zu den Menschen in mir habe, dass ich, egal wer vor mir sitzt, das eigentlich so annehmen kann. Und das ist, glaube ich, auch so eine ganz große Gabe, die sich jetzt so entwickelt hat. Ne? So dieses Empathische, so, wo ich sage, das ist, glaube ich, so meine Hauptprofessur. Ja. So, ich glaube, ich wäre auch ein guter Krankenhausclown geworden.
Kannst du mal ein bisschen Name-Dropping machen? Wen hast du denn alles schon?
Wen ich schon so geschminkt habe? Also, die Gigi Hadid natürlich.
In welchem Zusammenhang?
Für ein Maybelline-Event in Berlin.
Ja.
Dann, an Modellen habe ich eigentlich alle oder viele große Supermodels schon auf meinem Stuhl gehabt. Claudia Schiffer und wen haben wir denn noch so im Petto? Nadja Auermann.
Ja.
Dann Lenny Kravitz habe ich für sein Musikvideo Low geschminkt. Ja. Ich war lange Zeit Make-up-Artistin der Fürstin Charlene von Monaco. War dann ganz viel im Palast und habe sie für den Rosenball geschminkt.
Nein.
Das hatte ich auch mal ein Mega-Erlebnis. Ja. Dann Fashion Week bin ich ja Jahr für Jahr immer Backstage anwesend, um für die großen Designer die Looks zu zelebrieren, zu schminken und zu kreieren. Toni Garn habe ich jetzt auf der Fashion Week geschminkt. Caro Dauer gehört zu meinen festen Kunden, KundInnen. Also ein lustiges, schönes, tolles Sortiment an großartigen Frauen und Männern.
Bei vielen hätte ich gedacht, dass sie so ihre eigene Entourage mitbringen, aber dann bist du Teil dieser Entourage offensichtlich.
Ja, oder man ist mal halt ein Teil der Entourage für einen Zeitraum und dann flattern sie wieder weiter. So. Gerade bei der Fürstin Monaco war es halt eine Phase von vielleicht 2, 3 Jahren. Ich bin ja immer wieder hingeflogen. Da gab es auch echt Momente, wo sie dann mich selber auf dem Handy angerufen hat und ich war gerade mit Ida in Eppendorf auf dem Kinderspielplatz. Und ich wusste überhaupt nicht, was für eine Chalet? Ach, Chalet. So, oh mein Gott.
Ja, völlig abstrakt.
Can you be at the Rose Bowl tomorrow? Und dann so, yeah, well, let me call you back.
Oma, ja, Schwiegermutter. Ja, witzig.
Da habe ich echt schon ein paar Schoten erlebt. So.
Stimmt, also in der ganzen Produktion bist du eigentlich am allernächsten dran, an, ich sag mal, dem Model oder dem Menschen, der da vor der Kamera steht. Ne? Mhm. Also nicht mehr der Fotograf ist so nah dran am Ende des Tages.
Ja, und das ist auch nochmal anders als ein Zahnarzt. Da ist der Mund ja auf beim Patienten, da kann ich viel sprechen. Ich bin ja wirklich anderthalb Stunden ganz dicht dran. Wir sehen uns an, weil ich bin ja im Gesicht beschäftigt. Und es geht ja auch um die Persönlichkeit deines Gegenübers. Das heißt, er muss da ja danach irgendwie mit arbeiten, mit leben, was du in ihn interpretierst. Natürlich nach Absprache. Dementsprechend finde ich das schon ein sehr intimer Moment. So.
Hattest du anfangs da Hemmung, so jemandem so richtig nahe zu kommen und auch die eigene Hand, sag ich mal, im Gesicht des anderen abzulegen?
Nö, habe ich eigentlich nicht. So, also hatte ich nie. Als ich jung war, habe ich, wie gesagt, auch da nicht drüber nachgedacht. Mittlerweile ist mir die Intimität auf jeden Fall bewusst.
Ja.
Aber ich sehe halt auch immer zu, dass ich vorsichtig an die Leute herantrete, dass ich selbst ein ästhetisches Auftreten habe, dass man gut riecht, dass man irgendwie nicht eine Fluppe geraucht hat und dann patscht man den Speckhänden da irgendwie im Gesicht rum, sondern dass es alles kosmetisch zugeht und dass man auch erstmal guckt, irgendwie, wer sitzt da gegenüber, ne?
Mhm.
So, und dass die erste Berührung nicht vielleicht im Gesicht ist, sondern erstmal, hey, du fasst auf die Schulter und sagst, was kann ich für dich tun? Dass man sich halt auch körperlich erstmal langsam annähert.
Stimmt.
Ne? Das sind alles so Kleinigkeiten, die aber dann doch eine große Rolle spielen.
Wann ist in dir der Wunsch gewachsen, das Ganze mit einer eigenen Familie zu kombinieren? Gibt es da einen Auslöser oder so eine Phase, die du erinnerst?
Also, es ist schon so, dass ich so vom Grund naturell her ein sehr unabhängiger Geist bin, glaube ich. Ich weiß nicht, ich bin Wassermann, ich weiß nicht, ob das irgendwas dazu sagt. Aber bin ein Luftzeichen und bin gerne in der Welt unterwegs gewesen eben und war auch total lange ungebunden, hatte keine langen, festen Beziehungen, habe lange Tango getanzt und da konnte ich mir irgendwie so ein bisschen die Körperlichkeit mit Männern holen. Da hat man sich total feminin und fraulich gefühlt. Da konnte man aber auch seine Schuhe wieder ausziehen und sagen, danke, tschüss, und ich fliege dann mal wieder weiter. Aber da war ich ganz passioniert, auch bestimmt 4-5 Mal in der Woche und habe da ganz viel geholt.
Wow.
Und dann irgendwann habe ich mich aber verliebt und dann hat das auch nicht mehr so geklappt, dass man so andere Männer so ganz nah an sich dran hatte. Und für mich war eigentlich von früher Kindheit aus klar, dass ich irgendwann mal Mutter werde. Ich habe das gedanklich nie ausgeschlossen. Ich hatte früher immer so dieses Bild im Kopf von einem Bauernhof und ich sitze auf dem Trecker und dann habe ich immer gesagt, dann ruft Karl Lagerfeld an und es heißt, nee, die ist gerade auf dem Feld. So. Und das ist jetzt schon lange her. Da hat man einfach so Bilder.
Ja,
ne? Und so ein bisschen ist es ja jetzt auch. Ne? Ich habe, glaube ich, da ein sehr schönes Lebensmodell gefunden, was beide Konstrukte miteinander vereint. Bin dafür unendlich dankbar, aber ich habe das nie in Frage gestellt, dass ich keine Kinder haben würde. Ich wusste immer, dass ich Mutter wäre.
Ja. Du hast jetzt zwei Kinder sogar. Mhm. Sind die beiden Situationen, in denen du schwanger wurdest, unterschiedlich gewesen oder warst du bei beiden einigermaßen ähnlich aufgestellt beruflich?
Nee, das war schon zwei grundlegend verschiedene Situationen. Mein Mann und ich hatten zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger mit Ida wurde, eine Fernbeziehung. Er war zum Surfen in Neuseeland und ich habe in New York gelebt und war dann gerade beruflich sehr involviert, hatte eine ganz tolle Karriere international und war aber in New York so ein bisschen einsam, weil es halt nur um Karriere ging und beruflich halt super abging, ja. Nur so richtig wohl habe ich mich nicht gefühlt, weil ich eigentlich auch schon so mein vertrautes Umfeld um mich rum brauche. Mhm. Und dann wurde ich schwanger mit Ida, habe alle noch in New York gelebt und für mich war das deshalb so, ja, fast so ein bisschen wie so eine kleine Befreiung.
Ja.
So, ich bin schwanger, jetzt gibt es einen übergestellten Grund, nach Hause zu können, ne? Weil beruflich hätte ich mir das selber nicht eingestanden wahrscheinlich, weil man so erfolgreich ist, viel Geld verdient, tolle Magazine shootet, ne? Dann gab es für mich irgendwie keinen Grund, was soll ich denn jetzt nach Hause,
ne?
Das denken dann die Leute und ich habe es jetzt nicht drauf ankommen lassen, aber irgendwie fand ich das schön, dann zu sagen, okay, jetzt bleibe ich die 8 Monate, bleibe ich jetzt noch in New York und lebe das hier richtig schön aus. Mein Mann ist dann schon nach Hamburg zurückgegangen. Und dann bin ich aber auch echt erst mit der letzten Maschine im 8. Monat schwanger dann nach Hause. Und dann wusste ich aber auch, schön, jetzt darf ich richtig schwanger sein und freue mich auf das Baby. Ne? Aber es war schon ein harter Schnitt so in meinem Leben, so von alleine in New York City.
Ja, das glaube ich.
Die Schwangerschaft, wo ich dann auch immer sensibler wurde. Dann auf einmal merkst du, die Geräusche der Stadt sind eigentlich ganz schön laut für einen dicken Bauch. Ne? Und dann haben wir unsere Wohnung in der Schanze gehabt und ich habe dann hier so mein Ding gemacht.
Und dein Mann war dann wieder unterwegs oder war der auch in Hamburg?
Der ist gelernter Zimmermann und hat dann noch studiert, arbeitet jetzt als Architekt. Und er ist dann mit mir zusammen zurück, hat dann sein Studium angefangen, ist 5 Jahre jünger als ich.
Ja.
Und dann waren wir zusammen in Hamburg und haben dann hier unser Familienleben
das Nest gebaut.
Wir waren aber auch vorher schon lange zusammen. Wir waren halt immer nur so, dass wir auch dem anderen ganz viel Space gelassen haben. Und
Und das heißt, dir war klar, dass du dann anschließend wieder weiterarbeiten möchtest, aber von Hamburg aus? Oder wie hast du dir das ausgemalt, wie das weitergeht?
Ja, also ich wollte auf jeden Fall weiterarbeiten. Das ist natürlich noch eine ganz, ganz große Leidenschaft. Ich habe nie auch nur einen Gedanken daran verschwendet, dass ich jetzt so Hausfrau und Mutter werde.
Ja.
Außerdem war ich zu der Zeit auch einfach für unser Einkommen verantwortlich. Dementsprechend hatte ich natürlich auch ein bisschen finanziellen Druck. Aber es war halt auch so, dass die Branche, sag ich mal, sehr dankbar damit umgegangen ist. Die wussten dann, wow, Loni Bauer, die ist jetzt wieder in Town und gerade aus New York und hat Numero geshootet. Dementsprechend war es eigentlich nur eine Sache der Zeit, okay, wann fange ich jetzt wieder an zu arbeiten? Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich nach 5 Wochen, als Ida geboren wurde, einen Anruf kriegte von der Deutschen Vogue mit Christiane Arp. Und wir haben ein Shooting in Berlin und ich habe gehört, Loni ist in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, ach, die buchen mich eh nicht, ich gebe eine erste Option. Ne?
Ja.
Und dann war ich natürlich noch total in einer Hormonbubble nach 5 Wochen. Und dann haben die mich aber festgemacht. Und dann bin ich wirklich, habe ich so ein Auto gemietet mit meiner Schwiegermutter und mit meinem Mann und mit einer Assistentin. Wir sind wirklich wie so ein Konvoi dann nach Berlin. Hatte mir dann in dem Hotel, wo wir geshootet haben, extra Zimmer gemietet. Habe das auch gar nicht groß artikuliert. Ne? Und dann hatte Armin, mein Mann, eigentlich dann in dem Hotel sozusagen sein Wochenbett, weil das erstmalig dann 24 Stunden mit dem Baby alleine war.
Ja.
Und als ich abends nach Hause kam, da waren noch nicht mal die Vorhänge aufgezogen. Überall flogen die Windeln drum. Und ich bin dann immer geschminkt in einem Raum und habe gesagt, oh, ich muss mal schnell irgendwie rüber.
Ach, kurz spannend. Noch
still. Ja, weil ich wollte halt auch nicht so
so
groß machen, dass ich jetzt da mit dem Baby und so. Ne? Irgendwie war ich dann noch zu bescheiden, um jetzt zu sagen, ja, kann ich machen, aber ich bringe mein Kind, mein Kindermädchen und, und meinen Mann mit. Ne? Dementsprechend habe ich gesagt, ja, wenn ich den Job mache, dann mache ich das und ich muss mich dementsprechend organisieren. Ne? Ja, und dann wurde ordentlich abgepumpt.
Ja.
Es geht alles, echt. Und heute lache ich drüber. Ne? Also ich glaube, ich war schon ziemlich extrem in meinem Ehrgeiz, muss ich schon sagen. Ich habe sehr schnell wieder gearbeitet.
Mhm.
Als Freelancer kannst du es natürlich aussuchen, aber die wichtigen Projekte, die musst du trotzdem machen, weil dafür ist der Markt zu klein. Es gibt immer Visagisten, die sich drauf freuen. Ah, die Loni, der ist ein Kind, irgendwie, es wird eh nichts mehr mit der. Und das ist natürlich bei mir dann so, da entfacht sich auch mein Ehrgeiz. Und es ist einfach sonst viel Geld, was dir durch die Lappen geht.
Ja.
Ne?
Das wollte ich gerade fragen. Also es hat sich ja sicherlich, also ich weiß nicht, ob es sich rumgesprochen hat, dass du schwanger warst, aber einige haben es ja sicherlich mitbekommen. Hat
Klar.
das irgendwelche Auswirkungen gehabt auf Anfragen sonst, würdest du sagen?
Die Angst hat man immer, aber eigentlich kann ich das jetzt im Nachhinein nicht bestätigen. Mhm. Also du kriegst ja auch dann vom Staat ein bisschen Elterngeld oder diese Unterstützung. Das heißt, der Druck war so ein bisschen weniger und dann habe ich mir das so ausgepickt, was ich machen wollte. Ne? Aber so rückblickend schon, als Ida 3 Monate war, habe ich, glaube ich, schon wieder ziemlich extrem gearbeitet. So. Und das wäre auch was, wo ich jetzt meiner Tochter zum Beispiel sagen würde, wenn du ein Baby hast und du kannst es dir leisten, dann lass dir ein bisschen Zeit. Mhm. Ne? Weil ich hatte schon echt krasse Situationen so mit diesem ganzen Abgepumpe. So.
Mhm.
Das war schon das, was ich so in nicht so schöner Erinnerung habe. Ne? Weil auch dieser Moment des Stillens ist einfach auch wunderschön.
Ja.
Und Ich habe meine Kinder auch beide trotz der Freiberuflichkeit auch mega lang gestillt, weil ich diese körperliche Nähe halt voll schön fand und was halt auch was war, neben meiner Schwiegermutter, die bei uns in dieser ganzen Kinderbetreuung eine ganz, ganz wichtige Bedeutung hat, aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Dieses Stillen, das war halt etwas, was nur ich mit dem Kind hatte, ne? So, was mir keiner nehmen konnte.
Ja.
Und dementsprechend habe ich da sehr lange dran festgehalten.
Ja. Und beim zweiten Kind, wie weit sind die auseinander? Was ist da?
Jasper ist 3,5 Jahre jünger.
Ja.
Und da haben wir dann schon in Hamburg gelebt. Ja, hatten eine sehr schöne Wohnung in Eppendorf. Ich wusste, das kann man alles wuppen. Ich habe auch bei Ida immer meine Kitas und Kindergärten so ausgesucht, dass ich wusste, die sind dann total im liebevollen Kokon und ich kam da immer rein und es sah aus wie bei den 7 Zwergen. Und ich habe beide meine Kinder im Waldorf-Kindergarten gehabt, weil ich auch weiß, dass die da einfach super behutsam mit diesen kleinen Seelen umgehen. Und ich habe die Kinder auch beide mit einem Jahr schon in der Krippe gehabt, bis, weiß nicht, 14 Uhr oder so. Und die Hälfte der Zeit schlafen die ja eh und dann spielen die da mit Nüsschen und alles ist so ganz... wie soll ich sagen? Es ist so ganz behutsam. Ja. Ne? Und da wusste ich, dass die da super aufgehoben sind. Und alles, was da nachmittags stattfand, wenn ich nicht da war, das hat dann meine Schwiegermutter gemacht. Und bei Jasper war es so, da habe ich mich aber auch besser organisiert. Und zwar wusste ich dann auch, dass es selbst für meine Schwiegermutter mit 2 Kindern echt viel werden könnte. Ne? Und da habe ich mir tatsächlich den Luxus gegönnt, habe ich in der Schwangerschaft mir eine Frau gesucht, eine, damals war die so 50, eine Apothekerin, die selbst schon 3 Kinder, glaube ich, großgezogen hatte, vielleicht war sie auch schon ein bisschen älter. Und die war dann ein Jahr bei uns in Festanstellung für eine bestimmte Anzahl von Stunden in der Woche. Und da war Jasper auch schon ein Baby, ne? Dann war mir es total wichtig, dass die dann auch bondet mit Ida, bevor der Jasper auf der Welt war. Dann waren wir irgendwie im Zoo, das fand ich natürlich total blöd. Ich dachte so, jetzt muss ich mit denen in den Zoo gehen, so nur damit die sich kennenlernen. Ne? Aber mir war das halt voll wichtig, dass das alles richtig gut organisiert ist. Dass ich weiß, wen habe ich denn da für den Kleinen. Ne? Und es war halt auch echt eine Luxussituation, weil wir hatten dann diese sehr liebe Ute. Und aber meine Schwiegermutter war halt auch noch irgendwie in der Nähe. Und dann habe ich, als Jasper dann auf der Welt war, habe ich das oft dann so gemacht, dass nicht, weil ich war noch wirklich er war noch sehr klein, als ich dann schon wieder arbeiten gegangen bin. Dann hatte ich nachts einen Kaschmirpullover ganz nah an mir dran. So, hab den immer in meinem Schlafanzug auch so gerubbelt, ne? Und wenn die Ute morgens kam, dann hat sie diesen Kaschmirpullover über ihre Schulter gelegt, dann den Munduka drum und Jasper lag dann sozusagen mit seinem Köpfchen auf diesem nach mir riechenden Kaschmirpullover. Echt so ein bisschen hysterisch. Also das sind halt so Sachen, die man macht, weil ich einfach wissen wollte, dass die total gut aufgehoben sind. Ne? Und dementsprechend habe ich eigentlich sozusagen gefühlt durchgearbeitet, bis vielleicht auf 5, 6, 7 Wochen so maximal. Also länger als 5 Wochen waren es, glaube ich, nicht. Und zum Teil auch mit großen Anstrengungen für mich, durch diese Pumperei, klar, war nicht immer easy, auch wenn ein Kind krank ist, musst du schon ganz schön einen Schalter umlegen, dann an der Tür zu sagen, okay, ich verlasse jetzt hier trotzdem die Wohnung, ne? Aber bei uns war einfach A, die finanzielle Notwendigkeit, das hört sich jetzt so schrecklich desperate an, es war einfach auch so mein Ehrgeiz, auf jeden Fall weiter zu powern, aus einer Liebe zu meinem Beruf natürlich, aber auch dadurch, weil ich einfach nichts verlieren wollte. Ja. Ne? Und ich wollte einfach weitermachen. Und dann und vor allem auch irgendwie mir selbst beweisen, so jetzt erst recht. Ja, es geht. Ja. Das kriege ich alles hin. Das hat natürlich auch immer vielleicht ein bisschen mit Prägung zu tun. Ich bin selbst aufgewachsen mit einer Mutter ohne Vater, die halt auch alleinerziehend war und immer so die Powerfrau, die so alles gemacht hat. Ja. Und ich dachte, das ist jetzt hier meine Aufgabe. Ich power da jetzt durch. Ne? So. Und hatte aber auch wirklich ganz, ganz viel Glück mit der Betreuung der Kinder. So durch meine Schwiegermutter und diese Ute im ersten Jahr. Und meine Schwiegermutter ist bis heute diejenige, die ich anrufe und sage, du, Ida muss zum Reiten, kannst du sie eben fahren. Ja. Ne? So. Da bin ich wirklich
dankbar. Und wie war dein Mann oder der Vater der beiden involviert? Hatte dann einfach währenddessen auch selber arbeiten müssen oder noch im Studium? War da immer noch im Studium vielleicht? Weiß ich gar nicht.
Mein Mann war erst im Studium und jetzt hat er halt auch... in einem Architekturbüro, einen sehr zeitintensiven Job, macht halt viel im Homeoffice, ist aber halt auch tagsüber jetzt nicht so ansprechbar. Ne? und er gibt sein Bestes, aber ist jetzt nicht so derjenige, der die Kinder da rumkutschieren kann oder der jetzt irgendwie mit den Kindern dann für mich oder für wen auch immer die Hausaufgaben überprüft. Ja. Das fängt alles bis heute meine Schwiegermutter ab.
Ja.
Bei Sprachen tut sie sich ein bisschen schwer, das mache ich dann so. Ne? Aber wir sind echt ein gutes Team. Aber eigentlich war diese Versorgung war eher ein Thema zwischen meiner Schwiegermutter und mir.
Ein Hoch auf die Omas.
Total,
kann man immer wieder sagen.
Ja, und das ist auch wirklich was ganz Tolles, ne? Wenn man die Omas in der Nähe hat. Das ist schon ein Riesenglück gewesen. So. Und es muss ja auch zeitlich klappen von der Distanz, aber auch vom Menschlichen her.
Ja.
Und ich habe einfach eine sehr, sehr, sehr gebende Schwiegermama. Ja.
Schön.
Die auch nochmal anders tickt als meine eigene Mama. So, die ist auch nah an uns dran. Aber einfach eher stundenweise.
Mhm. So. Hast du mal von außen irgendwelche Kommentare bekommen dafür, dass du so schnell wieder eingestiegen bist? Also sowohl negativ als auch positive?
Nee, das kann ich eigentlich nicht sagen. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gehört.
Ja.
Aber ich habe da irgendwie nie Kritik für eingesteckt. Vielleicht so bei den Anthroposophen manchmal, ne? Wenn man jetzt überlegt, so Waldorf-Kindergarten oder... Da habe ich schon mal ein paar Sprüche gekriegt. Ne? Das ist, Ida hatte eine Phase, wo sie im Kindergarten so ein bisschen gebissen hat. Ne? Mein Gott, kann 1000 Gründe haben. Ne? Weißt du halt, so what? Ja, so. Und da hieß es dann so, ja, Frau Baumann, man merkt das schon, dass die jetzt auch wieder viel weg sind. Ne? Und klar, und dann kriegst du natürlich noch mehr Druck und dann denkst du so, okay, ja, verstehe ich alles, aber... das war mir dann eigentlich auch von der Denke her manchmal so ein bisschen zu altertümlich. Und ja, man muss einfach dann dafür sorgen, dass man halt auch immer wieder Phasen hat, wo man seinen Blick ausschließlich auf die Familie richtet. Und ich glaube, das ist das Geheimrezept, dass man einfach nicht egoman einfach so sein Ding macht oder es immer damit entschuldigt, ja, ich muss ja das Geld verdienen und du kennst ja die Karriere, du weißt ja, wie das läuft, ne? Ich muss das jetzt machen, sonst macht es jemand anderes. Sondern dass du dann auch ganz bewusst mal sagst, okay, diese Zeit, die ist jetzt nur für die Familie da und da richte ich mich nur nach zu euch und wir machen, was euch Spaß macht. Wir gehen klettern oder in den Schwimmbad oder auf dem Bauernhof oder auf dem Ponyhof, ne? Wo die Aufmerksamkeit dann wirklich ausschließlich auf den Kindern ist. Und damit sind wir eigentlich immer ganz gut gefahren.
Fällt dir das leicht, dass so dieser Switch quasi, also ich kenne es selber, dass man an manchen Tagen total gut den Fokus auf die kleinen Kinder hat. Das ist ja auch was anderes mit ganz kleinen als mit etwas älter werdenden. Mhm. Und dann gibt es halt auch mal so Tage, wo man weiß, oh, im Hinterkopf, ich muss noch die und die E-Mail beantworten oder es gibt einen Anruf oder sowas und man schneller abgelenkt ist.
Ja, also ich muss sagen, während als ich ausschließlich als Make-up-Artist im Freelancer als Freelancer unterwegs war, da fiel mir das eigentlich total leicht. Ne? Ich meine Koffer zu Hause hingeschmissen und bin mit den Kindern aufs Trampolin und es war voller Release und man geht schwimmen und ist sofort woanders. Und die Themen sind auch komplett woanders. Und auch meine Familie, die haben mich nie gefragt, oh, wie war denn deine Kampagne und so und wie war die Claudia Schiffer jetzt und so, sondern da zählt einfach nur, du, die Brotdose vom Jasper, die hat einen Riss, da müssen wir jetzt unbedingt mal uns drum kümmern. So,
ja,
das waren die Themen, die zu Hause relevant sind. Und alles andere habe ich eigentlich mit mir ausgemacht. Ne? Und dementsprechend habe ich da den Switch eigentlich unfreiwilligermaßen super schnell hingekriegt. Und das war so ein Release. Jetzt mit dem Unternehmertum noch zusätzlich, muss ich sagen, dass es schon eine größere Herausforderung ist, weil es auch so ein bisschen out of my comfort zone ist. So dieses strukturierte Arbeiten am Computer noch zusätzlich zu meinem Maskenbild, Make-up-Artist-Leben. Ne? Da komme ich schon manchmal in Situationen, wo es mir auch selbst zu viel wird, wo ich dann merke, okay, jetzt hat der Jasper irgendwie schon vielleicht ein bisschen zu viel Fernsehen geguckt, jetzt muss ich mich einfach mal jetzt hier kümmern. Ne? Und es hört sich jetzt so an, als würde ich die ganze Zeit nur durcharbeiten. Ne? Aber es hat schon eine große Bedeutung, meine Karriere, in meinem Leben, aber meine Kinder sind für mich trotzdem das Allerwichtigste. Ja. Und sie geben mir ganz viel Stabilität. Und ich möchte einfach nur, dass es denen richtig gut geht. Und wenn ich merke, die haben mich jetzt lange nicht mehr haptisch gehabt oder wir haben lange nicht mehr zusammen gelacht, dann sorge ich dafür, dass wir ein Erlebnis haben, wo die richtig viel Spaß haben und wo wir rumgackern. Ne? So. Und ich meine, manchmal muss man auch ein bisschen demütig dann auf die Situation gucken, weil ich meine, worüber sprechen wir hier? Ne? Wir leben alle trotzdem in super tollen Wohnungen, wir haben einen schönen Garten, die Kinder werden zur Schule gefahren, sind toll betreut, ja, die haben eine Oma, der Papa sitzt unten und telefoniert. ich meine, es gibt ganz andere Frauen, die ganz andere Dinge leisten, die alleinerziehend sind mit 5 Kindern, die sitzen jeden Tag von morgens 8 bis abends irgendwo und arbeiten. Ja? Und deshalb muss man auch immer so ein bisschen demütig in den Relationen sehen, so finde ich. Ja? Und das versuche ich halt auch meinen Kindern immer zu vermitteln. Und genau, und was noch wichtig ist, ist zum Beispiel, ich habe auch nie, wenn ich mich verabschiedet habe, gesagt, ja, ich weiß, die Mama muss jetzt wieder arbeiten, es tut mir total leid. Sondern ich habe immer versucht, denen zu vermitteln, wisst ihr was, das Supere ist daran, das Gute daran ist, ich bin heute Abend wieder da und morgen können wir uns eine extra Kugel Eis kaufen und dann kannst du mir zeigen, was du für ein Bild gemalt hast. Ja. Ne? Da freue ich mich schon ganz doll drauf. Ich habe immer versucht, das positiv zu konditionieren. Ja. Es ist natürlich auch, muss man sich sehr disziplinieren, weil man natürlich manchmal auch denkt, so, du riechst so gut, ich will jetzt eigentlich nur mit dir schnuffeln und hier bleiben. Ne? Aber ich habe immer dann mich selber diszipliniert gesagt, so, boah, jetzt war super, ich bin heute Abend schon wieder da. Oder zweimal dunkel schlafen und dann ist die Mama wieder da.
Es ist ja auch wichtig, um den Kindern beizubringen, dass Arbeit nicht nur, also dass auch Leidenschaft sein kann und nicht nur zum Geldverdienen da ist. Ne?
Ja, und dass es auch Spaß macht. Ja. Ne? So. Mhm. Ja. Ich bin mal gespannt, was das bei meinen eigenen Kindern für eine Auswirkung hat. Ne? Wie die mit Arbeit umgehen.
Haben sie schon mal eine Tendenz abgegeben, was sie so...
Ach, die Ida wird jetzt 14, ne? Wow, Wahnsinn. Dann schminkt sich morgens irgendwie und findet das irgendwie alles ganz spannend. Aber die sind eigentlich noch wirklich sehr kindlich, beide natürlich, und haben jetzt noch keine beruflichen Träume oder so.
Wir müssen, glaube ich, ein bisschen so einen Einblick geben. Also wenn du als Artistin, sage ich jetzt mal, als Künstlerin eine Agentur hast, dann übernimmt die Agentur ganz viel von der Organisation bezogen auf die Aufträge, die du bekommst. Deswegen kannst du, wenn du dann nach Hause kommst, mehr oder weniger abschalten, weil auch so diese Nachbereitung, Rechnung stellen und so weiter, übernimmt die Agentur. Ne?
Ganz genau.
Jetzt hast du aber auch schon angedeutet, da gibt es ja noch ein anderes Standbein.
Ja.
Und zwar das eigene Unternehmertum. Also ich meine, das, was du vorher gemacht hast, ist auch schon irgendwie Unternehmertum, weil du bist selbstständig, freiberuflich am Markt. Aber wann kam der Gedanke dazu, da geht noch mehr, ich könnte noch was anderes machen? Und vor allem, was hast du gedacht, könnte noch auf den Markt gebracht werden von dir?
Ja, also nach 25 Jahren Leidenschaft für die Materie Make-up und einer super Positionierung in Deutschland und auch international lag es natürlich jetzt rein auf die Karriere betrachtet, auf der Hand, dass es irgendwann ein Produkt geben würde mit meinem Namen drauf. So.
Ja.
Und genauso wie ich wusste, dass ich mal Mutter werde, wusste ich auch relativ bald innerhalb meiner Karriere, wenn man so erfolgreich wird, wow, das wäre cool, wenn es irgendwann mal die Produkte gäbe von Loni Bauer. Ne? Mhm. Ich bin aber eigentlich vom Inneren naturell her sehr kreativ, bin, wie gesagt, wie ich ja schon gesagt habe, eher empathisch, bin so ein Menschenmensch, ne? Ich brauche Menschen um mich rum, ich kann Menschen schön erfassen, ich bin jetzt nicht so der Stratege und Finanztyp, mir fehlte da oft so dieses Gegenstück.
Ja.
Und dann war es eigentlich natürlich das Schlüsselerlebnis mit meiner jetzigen Co-Founderin und Freundin Nike Lohmann, auch eine Waldorfmutter, die ich auch in Eimsbüttel im Waldorf-Kindergarten kennengelernt habe. Wir haben uns befreundet und unsere ältesten Töchter sind gleich alt und haben uns also über die Kinder kennengelernt. Und auf einem gemeinsamen Bauernhofurlaub hat sie dann gesagt, beim Spaziergang, wo ich dann sagte, so, boah, ich würde so gerne noch mal irgendwie was machen mit eigenen Produkten. Dann sagte die dann halt irgendwann so, ja, warum machen wir das nicht einfach? Ne? Und da wusste ich eigentlich noch gar nicht, was Nike für eine unglaubliche, strategische, kluge Unternehmersfrau ist. So. Und sie ist bis heute, nach diesen 3 Jahren Unternehmertum, eigentlich die absolute treibende Kraft.
Ach, Wahnsinn.
Die ausführende Geschäftsführerin, die eigentlich aus Loni Bauer die Marke macht, die sie jetzt so jetzt zumindest bei den Produkten ist. Ne? Ich bringe natürlich die Expertise mit, einen Großteil unseres Netzwerks. Ich weiß, welche Texturen an Make-up schön zusammenpassen. Mhm. Ich weiß, wie die Wirkung ist im Gesicht. Ich habe viele Celebrities geschminkt und Influencer und ich weiß halt, was gut ankommt.
Ja.
Aber sie ist diejenige, die das Ganze sozusagen auf dem Papier und im Finanzplan zusammenzurrt. Und dementsprechend bin ich ganz dankbar, dass es eigentlich auch wieder durch die Kinder entstanden ist.
Ja, lustig.
Dass man jetzt dadurch diese wunderbare Produktserie auf den Markt bringen konnte. Wir sind ein super Team, weil wir ergänzen uns fantastisch. Haben wir dann aber auch immer diese zweite Ebene der Freundin, die sich über die Kinder kennengelernt haben. Und deshalb haben wir beide in gleichermaßen das Verständnis für das Private. Und das ist halt sehr schön, wenn man sehr transparent miteinander umgehen kann. wenn ich von einer 10-Tages-Reise komme, von irgendeinem großen Kampagnen-Shooting, ich habe 30 E-Mails vom Unternehmertum mit Abstimmung, dann habe ich natürlich irgendwie auch ihr gegenüber die Verpflichtung, meine Arbeit so gut wie es geht zu machen, um ihr beizusteuern, um ihr zuzuarbeiten. Ich habe aber auch keine Angst davor zu sagen, Nike, bei uns ist hier gerade das und das in der Familie los. Ich brauche jetzt einfach die nächsten 24 Stunden ja einmal ganz kurz Ruhe oder sie auch, ne, so ganz im gleichen Maßen. Und dann trifft man da auf jeden Fall auch wieder auf Verständnis, ne, ja. So, weil die menschliche Ebene halt immer über allem steht.
Ja.
Und da bin ich total dankbar für.
Ja, so. Das kann man fast gar nicht besser suchen, als sich einfach zu finden.
Ja, und trotzdem ist es immer noch eine Herausforderung. Ich glaube auch, dass ich so von der ganzen Konstellation her, ist das ein Riesenglück, ne?
Ja.
Mit der Familie, wir wohnen jetzt in Wentorf, mit dem Haus im schönen Garten. Die Kinder sind selbstständiger, sind jetzt 10 und 13, machen schon so ihr eigenes Ding. Oma ist immer noch irgendwie da, ne? Ja. ich bin etabliert, wir haben dieses Unternehmertum und trotzdem ist jeder Tag auch wieder eine Herausforderung. Und trotzdem habe ich bis heute auch immer wieder Tage, wo ich morgens aufstehe und mir ist ein bisschen schwindelig und ich denke so, Gott, wie kriegen das jetzt alles so hin? Ne? So, das heißt, es gibt bestimmt immer mal Phasen, wo es schwierig ist und wo man so sein Mantra finden muss und vielleicht meditiert oder irgendwie seinen Kanal findet, wo man den Druck mal kurz loswerden darf. Ne? Aber letztendlich sucht man sich ja auch seinen Weg immer selber aus. Das muss man sich halt auch sagen. Ne? Das hat mich ja niemand gezwungen.
So. Stimmt. Magst du uns in diese ganzen Anfänge noch mal ein bisschen detaillierter mit reinnehmen? Also ist diese Idee ist zwischen euch beiden gemeinsam, also bei dir war schon länger gesät, sag ich mal, aber entsprungen, dass man das zusammen machen kann. Was hat Nike mitgebracht beruflich bis dahin und wie beginnen dann die ersten Schritte? In einem Bereich, den du ja in- und auswendig kennst, aber in der Produktion von solchen Produkten vielleicht ist nicht versiert bis dahin.
Ja, Nike hat bis dato sehr 3 Kinder, muss man dazu sagen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich unglaublich finde, dass sie von dem Tag an unserer Gründung und auch vorher schon sich 100% committed hat. Die ganze Familie hat sich committed, weil jetzt die Zeit, die Nike für die Familie, dem Unternehmertum zuwendet, der geht ja der Familie ab. Und vorher war sie halt ausschließlich Mutter. Sie hat ihrem Mann bei verschiedenen Gründungen geholfen, war da auch immer wieder als Berater involviert. Ist eine sehr kluge Frau, ist Doktor der Politologie.
Ja.
Also kommt aus einem sehr erfolgreichen Unternehmerhaushalt. Ihr Vater ist ein super Ratgeber für viele unserer unternehmerischen Fragen. Aber das war mir alles zum Beispiel gar nicht so bewusst, als wir als Mamis unterwegs waren. Ne? Was da eigentlich für eine unglaubliche, starke Persönlichkeit mit mir auf dem Spielplatz abhängt. Ja. Das kam alles erst dann mit dem Unternehmertum raus. Und die Anfänge waren eigentlich so, dass wir uns überlegt haben, okay, welches ist denn das Produkt, was am besten zu uns beiden passt? Und ich erzählte ihr dann immer von dieser Geschichte, dass einfach ganz viele Celebrities und Influencer und Stars, mit denen ich zu tun habe und die ich schminke, mich hinterher fragen, Loni, dieser Look, den du jetzt geschminkt hast, kannst du mir das bitte mal aufschreiben?
Ja. Ne?
Welche Produkte hast du jetzt wirklich verwendet? Und dann haben wir uns überlegt, dass dieser Look der Stars zum Nachschminken, dass das ein unheimliches Potenzial hat. Und dadurch kam unsere Idee für unser Produkt zustande, ne? Dass wir diese 12 aufeinander gestimmten Produkte haben, zusammen mit einem QR-Code, mit einem Tutorial, kriegst du dann sozusagen den Look zum Nachschminken, kreiert von Loni Bauer, Perfect Makeup Made Easy. Dadurch sind diese wunderschönen Face Editions entstanden. 2 Produkte mit einem QR-Code und dadurch kommst du dann zu dem Look, sodass du zu Hause aussehen kannst, wie vom Make-up-Artist geschminkt.
Und muss man dafür irgendwo wissen, was man für eine Art Haut hat, sage ich jetzt mal?
Nee, die Produkte, die sind ausschließlich für die Performance. Das heißt, was du an Skincare machst, was du an Foundation machst, das ist alles nicht in die Box inkludiert.
Ja.
Da ist ja jeder sehr eigen und geht ja ganz individuell mit um. Unsere Produkte sind ausschließlich die Farben, die Mascara, ein schönes Augenbrauengel, ein bisschen was für die Augen, ein bisschen Blush.
Ja.
Du kannst immer wählen zwischen der cremigen Konsistenz und einer pudrigen, was Schönes auf den Lippen.
Ja.
Genau. Und das, die Geschichte geht jetzt weiter. Wir legen jetzt dann noch mehr Fokus auch auf die Einzelprodukte, weil wir einfach merken, dass da auch ein Riesenmarkt ist. Genau, und bringen jetzt im Mai 3 Lippenstifte und einen neuen Liquid Liner auf den Markt mit ein bisschen neuem Packaging und gehen unseren Weg und haben schon ganz viel voneinander gelernt.
Ja.
Ich habe mich auf dem Weg schon sehr viel mehr strukturiert. Nike hat unglaublich viel über die Beauty-Branche kennengelernt.
Ja.
Das ist ja auch ein ganz eigenes Völkchen.
Ja.
Und ja, so gehen wir gemeinsam unseren Weg. Es macht Spaß.
Das glaube ich. Neue Herausforderung.
Auf jeden Fall.
Wie hat sich dein Arbeitsalltag seitdem verändert? Also wenn du auf Shootings gebucht warst oder auf Drehs, dann ist das hin und wieder ein Tag, manchmal auch mehrere Tage mit Übernachtung und Wegsein von zu Hause. Ne?
Mhm, ganz genau.
Und so ein Unternehmertum mit eigener Gründung ist ja eigentlich ein, also 24/7 ist man da irgendwie angeswitcht.
Ja. Du kannst auf jeden Fall 24-7 arbeiten, wenn du möchtest. Mhm. Das auf jeden Fall. Dementsprechend, ja, es ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung. Zumal ich jetzt auch in meiner Positionierung als Make-up-Artist durch Glow-Up oder aber auch durch meine ganz natürliche Entwicklung, wie meine Karriere jetzt so weitergeht, immer mehr repräsentative Aufgaben habe. Sprich, Marken buchen mich, damit Loni Bauer halt Produkte vorstellt. Ne? Ich bin zu sehen, ich bin auf Beauty-Messen als Juror und beurteile Make-ups. Ich halte Vorträge, ich mache Masterclasses, wo es also immer mehr auch um meine Person geht. Das heißt, ich kann mich nicht mehr hinter meinen Pinsel nur verstecken und einen Look schminken, sondern ich bin auch immer im Außen.
Ja.
Und dementsprechend brauche ich natürlich da auch immer volle Loni-Power.
Ja.
Zusätzliches Unternehmertum. Das ist natürlich auch ein für sich eigenständiger Beruf. Dementsprechend ist es schon im Moment so, dass ich gefühlt 2 Fulltime-Jobs miteinander kombiniere.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich glaube, meine größte Aufgabe ist es momentan, dass ich mir bewusst Pausen schaffe, dass ich mich abgrenzen lerne, auch wenn berufliche Dinge noch nicht abgeschlossen sind. Dass ich immer gucke, welche Aufgaben haben jetzt hier gerade die höchste Priorität. Und dass ich einfach auch ganz bewusst mich entscheide, so für heute ist jetzt Schluss. Ich wende mich jetzt nur der Familie zu, was ich finde, ist auch ein Stück weit egoistisch, wenn man immer nur beruflich durchpowert und dann wie so eine leere Hülle ausgepowert dann abends im Wohnzimmer sitzt und nicht mehr ansprechbar ist, hat auch keiner was von. Ne? Dementsprechend versuche ich gerade wirklich zu lernen, mich ein bisschen abzugrenzen und Verpflichtungen auch einfach mal auf Hold zu setzen und die am nächsten Tag zu machen. Ne? Weil sonst verbrennt man und dann hat man da nichts mehr Spaß.
Ja. So.
Also ich glaube, als junger Unternehmer ist die Gefahr, dass du ein kleines Burnout mal irgendwann hast, ist sowieso immer gegeben. Weil es sagt ja keiner, wann man aufhören kann. Und
bei
einer jungen Firma sind immer 1000 Aufgaben. Das hört nicht auf. Du kannst immer ganz viel machen.
Ich glaube, dass viele auch gar nicht so genau wissen, was sie selber brauchen, um in ihrer persönlichen, so wie du es gesagt hast, Loni Power zu sein. Also was weißt du, was du, abgesehen davon, dass du jetzt gerade gesagt hast, Abgrenzung und so weiter, was dir gut tut, was du brauchst? Ist es ein Hobby? Ist es ein Sport? Ist es ein Alleinesein, eine Me-Time? Oder gibt es da so ein paar Punkte, die, sag ich mal, zumindest in der Woche erfüllt sein müssen, damit du komplett bei dir bist?
Ja, es gibt auf jeden Fall schon echt eine ganze Menge, die ich mittlerweile brauche, damit ich mich richtig stark fühle.
Ja.
Je älter man wird, desto mehr kriegt man natürlich auch seine Befindlichkeiten. Und bei mir ist es natürlich in erster Linie, dass ich genügend Schlaf kriege, weil ich jetzt auch merke, dass man viele Themen halt auch in die Nacht mit reinnimmt. Dann schläft man unruhig und das sind für mich dann immer so Alarmsignale, dass ich merke, wow, jetzt ist dir alles gerade ein bisschen viel.
Ja.
Und dann versuche ich einfach abends immer ein bisschen früher das Handy auszumachen, damit man einfach gut in Schlaf kommt. Was mir total hilft als Katalysator ist Sport.
Ja.
Bin echt 4-5 Mal in der Woche beim Sport und power mich auch richtig aus. Und da reicht auch nicht ein bisschen Yoga, sondern ich brauche es richtig.
Schwitzen.
Ich liebe Speedrope. Mache halt bei mir einen Mentor, auf mich eine ganz tolle Community. Das ist so ein bisschen Soft-Crossfit-mäßig, ohne starke Gewichte. Wir machen auch ganz viel Boxjumps und sehr dynamische Workouts. Jetzt gerade ist gerade ziemlich viel los, wieder wegen dem Launch der neuen Produkte. Glow-Up geht los. Bei mir ballt sich's gerade so ein bisschen mit Aufgaben. Jetzt habe ich auch wieder mich diszipliniert und morgens wieder angefangen zu meditieren.
Mhm.
Einfach damit der Geist schön ruhig bleibt. Und ja, ansonsten versuche ich einfach, mir die Wochenenden frei zu halten. Ne? So, ich gehe leidenschaftlich gerne baden.
Ja.
Aber mit mindestens, nein, also Jaspi, der steigt noch mit in die Badewanne. So, finde ich mal irgendwie lustig. Süß. Aber ja, so muss man halt versuchen, dass man sich pflegt und seine Seele pflegt, dass man sich schöne, warme, weiche Momente macht, sich mal draußen in der Sonne auf die Bank setzt und mal einfach auch gar nichts macht, ohne schlechtes Gewissen. So, weil ich glaube, gerade die Kreativen, ich brauche das auch einfach. Ich brauche einfach auch mal Zeit, wo ich nichts mache, damit irgendwie neue Ideen entstehen können.
Ja, absolut.
Wenn ich ständig in so einer Überforderung bin mit meinen Aufgaben, egal ob es jetzt die E-Mails sind oder ein Wäschekorb, so, dann hast du auch irgendwann keine Ideen mehr, ne?
So. Das ist sehr wichtig. Also gerade diese, was du sagtest, die kreativen Berufe denken und Gedanken kreisen lassen, kann zum Beruf gehören. Ne? Also man nicht nur, wenn man eine Excel-Tabelle füllt, ist man effektiv, sondern auch, wenn man einfach mal die Augen schließt und nachdenkt oder auch gar nicht denkt.
Ja, genau. Und bei mir ist es zum Beispiel so, manchmal, wenn ich irgendwie so neue Namings finden muss für Produkte oder irgendeine gute Idee brauche und dann sagt Nico, jetzt sag doch mal irgendwie, dann weiß ich auch nicht, ja, keine Ahnung, ne? So schnell geht das irgendwie nicht.
Knopfdruck.
Ja, und dann ist es aber dann auch, gibt es dann irgendwo Momente, so gab es coole Momente beim Autowaschen oder ich habe die Kinderwarte auf dem Schulhof oder man wacht morgens auf und sagt, bam, da ist hier die Idee, ne? Jetzt habe ich es wieder so.
Ja.
Und deshalb, glaube ich, brauche ich schon auch immer so wieder ganz viel Raum für Spontanität, Freiraum einfach. Da gehört bei mir einfach zum Wohlfühlen dazu. Wie ich den fülle, das entscheide ich dann immer recht spontan. Manchmal liege ich auch einfach nur mit den Kindern auf dem Teppich im Kinderzimmer und wir spasseln irgendwie rum.
Ja. So. Wenn jetzt zurückblickend, also man versteht das Leben ja sowieso rückblickend viel besser, als wenn man nach vorne schaut und man überlegt, auf welches Pferd man jetzt setzen soll. Aber oft hat man ja eine gute Intuition, ein gutes Bauchgefühl. Wenn du jetzt so rückblickend überlegst, ist das schon jetzt der richtige Zeitpunkt oder hättest du diese Fügung mit Nike auch vor 5 Jahren schon haben können und trotz kleinerer Kinder realisieren können?
Ich glaube, natürlich hätte man das schon früher machen können. Ich war auch schon vor 5 Jahren sehr geschäftstüchtig, habe dann mal versucht, irgendwie was mit einem Schulungssystem auf die Beine zu stellen. Aber da fehlt es mir einfach noch so ein bisschen an Zeit, würde ich sagen.
Ja.
Und an dem Gegenpart, der eben die Kontinuität beisteuert, ne? Weil ich dann wieder auf Reisen bin. Ja. Und wenn du auf einer Fotoreise bist, dann bist du dann wieder mit anderen Leuten, du bist in einer komplett anderen Welt, du bist in so einer eigenen Bubble und dadurch fehlt dir dann so ein bisschen die Kontinuität, unternehmerisch was aufzubauen. Ne? Und ich glaube, dass es keine Zufälle unbedingt im Leben gibt. Ich glaube, dass das jetzt genau der richtige Zeitpunkt war. Es war natürlich auch ein bisschen Covid geschuldet, dass auf einmal eine Phase im Leben entstanden ist, die mit etwas Nutzhaften gefüllt werden wollte.
Ja.
Und da hatte ich einfach auch die Zeit, darüber nachzudenken. Ne? So, es hatte schon auf jeden Fall auch was damit zu tun.
Ja. In deinem Berufung oder dein Beruf ist ja ganz viel, hat ja ganz viel mit Schönheit zu tun, ne? Oder mit Ästhetik. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass du auch selber darauf achtest, dass du natürlich auch gepflegt auftrittst und so solche Sachen. Färbt das auch auf die eigene Wahrnehmung bei sich selber ab? Also wir haben auch schon eben gerade kurz über Schlaf gesprochen. Ist ja so eine wichtige Sache, um sich morgen auch gut zu fühlen, ist ein gesunder Schlaf. Dass man nicht so, dass man es an dich ansieht, sage ich mal. Hat sich da irgendwas verändert in deiner Wahrnehmung für dich selbst?
Durch den Beruf, meinst du? Ja, mit Sicherheit. Also ich bin viel von spannenden, schönen, jungen Menschen umgeben. Ja. Natürlich möchte man dann auch so die beste Version seiner selbst sein. Ja. Das hört sich mal so ein bisschen abgedroschen an. Aber ich achte da schon sehr drauf. So, okay, auf jeden Fall.
Klar, kannst du ein paar Tipps teilen?
Ich versuche zu schlafen, ich gehe regelmäßig zur Kosmetikerin, ich liebe es, beim Friseur zu sitzen und ich mag es gerne, wenn meine Haare irgendwie hübsch sind. Ich mache viel Sport. Das heißt jetzt nicht, dass ich Menschen verurteile, wenn sie jetzt irgendwie nicht sportlich sind oder so, aber ich fühle mich dann einfach irgendwie stärker. Ja. Das ist wie so ein Mantel, den ich selber anhabe, um mein Leben zu bestreiten. Ja. Ne? Und aber das hat für mich nicht unbedingt was mit Outfits zu tun. Das kann ich nicht ganz klar sagen. Ich fühle mich genauso hübsch und schön, wenn ich im Sweaty mit Jeans zu Hause rumhänge. So, es hat, glaube ich, eher was damit zu tun. So, wenn man sich um sich selbst kümmert, dieser Self-Love-Aspekt, das versuche ich schon immer wieder zu zelebrieren. Gute Ernährung. Dass man sich auch mit Menschen umgibt, die einem wohlgesonnen sind, die einen upliften.
Oh ja,
und das ist auch total wichtig, ne? Was hast du für ein Umfeld? So, dass du, ja, ich versuche einfach Menschen um mich zu vereinen, die mir gut tun. Und wo man das Gefühl hat, so man wächst, man darf wachsen.
Ja.
Und die einen nicht ständig bewerten und verurteilen oder wo man Neid merkt. Ja, das ist vielleicht zum Beispiel auch total wichtig, ne?
Ich glaube, gerade wenn jetzt Zuhörer, die vielleicht noch frisch gebackene Mamis sind und noch unter größerem Schlafmangel leiden. Wenn man diese befragt, dann ist es, glaube ich, gehört es auch einfach zum Wohlfühlen dazu, wenn man sich so ganz kurz so ein, zwei Tipps im Gesicht sozusagen von dir abholen könnte, um so ein bisschen frisch auszusehen und nicht so, muss ja nicht jeder wissen, dass man keine gute Nacht hatte. Hast du da so ein, zwei kleine Tipps, die man so immer parat haben könnte?
Ja, man kann natürlich immer so ein bisschen was dafür tun, wenn man wenig geschlafen hat. Ich habe zum Beispiel immer so iPads im Kühlschrank.
Ja.
Wenn die schön gekühlt sind, dann mache ich mir die morgens drauf. Dann, was auch immer gut hilft, ist, dass man vielleicht ein schönes Serum nimmt und sich 2 Minuten ganz bewusst mal einmal das Gesicht ein bisschen massiert mit schönen Aufwärtsbewegungen. So. Das finde ich, tut auch immer voll gut. Und alles, was Make-up mäßig ist, kann man natürlich auch immer einen ganz feinen Concealer nehmen, bisschen Creme Rouge, bisschen Highlighter. Wenn man einen sucht, dann könnt ihr gerne mal bei uns auf der Shopseite vorbeigucken. Ja. Mein Highlighter ist der absolute Hammer, den liebe ich und der bringt einem gleich wieder so ein bisschen diese Radiance, diesen Glow ins Gesicht.
Ja.
Shine Divine.
Ja, genau.
Und das hilft auf jeden Fall schon. Und ansonsten darf man sich, glaube ich, einfach nicht so viel Kopf machen. Mein Gott, dann sieht man halt mal müde aus. Dafür hat man dieses entzückende Geschöpf. Und macht trotzdem sein Ding, ja. Unsere Gesellschaft ist auch immer so streng mit uns. Man muss immer so viel performen und immer noch toll aussehen. Und alle tun so, als wäre es irgendwie so ein Kinderspiel. Nee, ist es nicht. Es ist einfach auch mal anstrengend. Und man sieht halt dann auch mal irgendwie müde aus. Und auch das ist okay, ja. Man hat ein Leben. Und ja, man kann sich halt nicht vergleichen mit den Gwyneth Paltrows dieser Welt. So, auch wenn es super fancy ist, aber die haben eine ganze Entourage, die sich nur darum kümmern, dass es denen gut geht. So, im normalen Leben geht es halt auch mal ein bisschen anders zu. Aber man muss halt auch immer gucken, aus welcher Perspektive gucke ich drauf. Ja, weil wenn man die Entscheidung trifft, jetzt sein Unternehmen zu gründen, trotz kleiner Kinder, dann hat man doch schon so viel Power, dass man sich auch gewiss sein kann, dass man das auch schafft. Ansonsten würde man diesen Entschluss nicht fassen. So, dann würde man sich einen einfachen Weg suchen. Und ich finde, wenn man das in sich hat und man sagt, ja, ich will jetzt beruflich trotzdem was machen, dann kriegt man das auch hin. So, und das glaube ich ganz fest. Ich glaube, man kann ganz viel machen. Man muss es halt so zuversichtlich gut organisieren.
Ja.
So, und das kriegt man hin.
Ja.
Auf jeden Fall. So. Ich bin einmal voller Bewunderung, wenn Frauen einfach ihr Ding machen und man trotzdem das Gefühl hat, ja, die Kinder werden trotzdem groß und vermissen nichts. So, ist natürlich ganz wichtig, dass man auch immer wieder diese Zeiten hat, wo die Kinder der absolute Mittelpunkt der Welt sind und wo die ihre 1000-prozentige Aufmerksamkeit kriegen. Ja. Und ich glaube, dass die Kinder sich auch melden und das auch zu spüren lassen, wenn irgendwas nicht im Einklang ist. Und da muss man halt handeln.
Ja, das stimmt.
So. Als Ida klein war, natürlich, wenn die dann immer anfängt so zu beißen, dann denkt man, okay, woran liegt das jetzt? Ist das Wachstum? Vielleicht kriegst du auch nur Zähne, ne?
Ja.
Natürlich, aber vielleicht findet es auch doof, wenn Mama jetzt so viel weg ist. Aber auf der anderen Seite entbehrt sie auch nichts, weil die Oma ist viel weicher als die Mama. Und auch da kriegt sie ihr selbstgepanschtes Zucchini-Mousse. Also wirklich entbehren tun sie ja nichts. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man ja mit 3 Wochen oder 5, wieder in Paris oder in Frankreich, ne, mit 4 Monaten in die Crash, da liegen ja zum Teil auch viel rum, die kleinen Babys und so. Und auch die werden groß.
Ja,
ne?
Ja.
So, ist vielleicht eine andere Herangehensweise, aber man darf doch nicht so streng mit sich ins Gericht gehen, glaube ich.
Ja. Wenn man jetzt neugierig geworden ist auf diese Produkte, die du eben so wunderschön beschrieben hast, vielleicht kannst du noch einmal zum Schluss zusammenfassen, wo man dich findet und wo man all diese Produkte findet.
Okay, also mich findet man auf jeden Fall in Wentorf beim Joggen über Marie. unabhängig davon kann man sich angucken, was ich so mache in meiner beruflichen Leidenschaft unter lonibauer.com, www.lonibauer.com, und Bauer schreibt sich ohne E. Da habt ihr einmal die Sparte der Make-up-Artist. Da zeige ich meine kreativen Ideen und wie ich Make-up interpretiere. Natürlich auf Instagram unter Bauerloni, auch ohne E. Da seht ihr, mit welchen Celebrities ich gearbeitet habe und was so in meinem täglichen beruflichen Dasein so passiert. Und über die Website kommt ihr auch auf unsere Shop-Seite, das ist dann lonibauer-editions.com. Da findet ihr unser Startup mit diesen zwei wunderschönen Full-Face-Paletten und darüber hinaus einem 18-teiligen Einzelproduktsortiment, was ihr unbedingt mal ausprobieren solltet. Ja. So, meine absoluten Lieblingsprodukte sind, wie gesagt, die Sticks. Dann gibt es einen Lippenstift, der nennt sich Warm Nude. Der ist so ein warmer Nude-Ton, Nude Couture. Den kann man so aus der Handtasche ziehen, auftragen. Das pflegt die Lippen und man sieht immer gleich angezogen aus. Das ist auch ein super Produkt, um mal die Marke Lonibauer kennenzulernen. Und ich kann alle Mamis nur dazu motivieren, einfach ihr Ding zu machen. Weil wenn ihr warmherzige Menschen seid, dann werdet ihr sowieso eure Kinder nicht vernachlässigen. So, das liegt einfach nicht in der Natur. Also Mami bleibt immer Mami, auch wenn man mal mit anderen Dingen beschäftigt ist. Solange die Kinder halt dann wieder die hundertprozentige Aufmerksamkeit kriegen. So. Einfach machen.
Einfach machen. Und ich danke dir sehr, es hat mir großen Spaß gemacht.
Danke.
So viel für heute. Ich freue mich, dich nochmal zu den Playground-Fragen treffen und sprechen zu dürfen.
Schön.
Damit geht es dann nächste Woche weiter.
Ja, vielen Dank, liebe Nora. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht so viel gequasselt. Nein,
herrlich war's.
Tschüss.
Wo ihr Lonibauer ihre Arbeiten und Produkte findet, steht auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn ihr diese Folge teilt, weiterempfehlt und den Podcast abonniert. Nächste Woche dann noch ein kleines Touch-up in der Playground-Folge mit Lonibauer. Ich freue mich. Bis dahin, eure Nora.